über Übersetzen. Herzlich willkommen zur 48. Folge von Über Übersetzen. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Und wir haben ja in der letzten Folge über das Übersetzen aus dem Japanischen geredet. Und das war eigentlich erst unser erster Schritt in den großen asiatischen Raum. Und da bleiben wir jetzt auch mal. Und zwar nicht nur, weil sich ein paar schon gemeldet haben und ihr mehr erfahren wollt, sondern weil ich persönlich auch sehr gespannt bin auf diese Reise in den sogenannten fernen Osten. Und heute reisen wir nach China und Taiwan. Und ich freue mich sehr, dass Martina Hasse uns an ihrer Arbeit als Übersetzerin und Dolmetscherin aus dem Chinesischen teilhaben lässt. Martina Hasse hat Sinologie, Kunstgeschichte und ostasiatische Kunstgeschichte in Hamburg und Taiwan studiert, übersetzt und dolmetscht aus dem Chinesischen. Sie übersetzt Romane, Drehbücher, Bildbände, Graphic Novels, Science Fiction, Hörspiele, kulturhistorisches, Theater und wissenschaftliches und vieles mehr. Und 2017 erhielt sie den Kurt-Laßwitz-Preis für die beste Übersetzung eines Science-Fiction-Romans »Die drei Sonnen« von Liu Zixin, aus einer ausländischen Sprache ins Deutsche. Sie übersetzt namhafte AutorInnen wie Mo Yan, Chu Miaqin, Yan Minru, Liang, Liao Yiwu und andere mehr und hat ein Kochbuch geschrieben, Die chinesische Tempelküche. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Autorin, Übertitlerin und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierung zu übertragen. Ja, Martina. So, jetzt habe ich mir schon mal ganz schön einen abgebrochen mit den Namen, mit den chinesischen. Martina hat mir nämlich alles aufgeschrieben, vorhin in phonetischer Umschrift. Aber da ist noch Luft nach oben, glaube ich. Du hast unglaublich viele AutorInnen übersetzt und untertitelst und dolmetscht und hast sogar ein Kochbuch geschrieben. Und wir wollen heute über das Übersetzen aus dem Chinesischen sprechen, also vor allen Dingen über das Übersetzen. Und das ist so ein großes Thema, dass ich glaube, für unseren kleinen Podcast von einer Dreiviertelstunde ist es eigentlich viel zu groß, aber wir schaffen das. Ich möchte mich zuerst bei den Verlagen bedanken, die uns unterstützt haben und mir deine Bücher geschickt haben, mit denen ich die letzten zwei Wochen verbracht habe. Der Union Verlag, Mattes und Seitz, Hansa Verlag, Heine Verlag und Prong Press. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, wir wollten uns ja schon lange treffen. Dann war es aber so, entweder war ich auf Theaterfestivals oder du in Taiwan oder in China. Aber jetzt haben wir es geschafft und ich freue mich total. Ich weiß auch gar nicht, wie wir all dieser Fülle hier, die hier liegen lauter Bücher auf dem Tisch, gerecht werden wollen. Aber ich fange mal ganz einfach an. Wie bist du denn zum Chinesischen gekommen?
Als Teenager habe ich Laozi gelesen. Chinesische Philosophie. Fand ich toll. Und ich fand die Malerei toll. Und dann war es zwar ein Wagnis, aber ich habe es gewagt, Chinesisch zu lernen und Sinologie und Kunstgeschichte zu studieren.
Ja, okay, also ganz klarer Weg. Und du hast es in Hamburg studiert und in Taiwan, oder?
Genau. Wenn man nur ein Jahr studiert hat und dann schon weg wollte, konnte man damals, das war, ich glaube, es war 1982, konnte man dann nur nach Taiwan gehen. Wenn man in die Volksrepublik hätte gehen wollen, dann hätte man das nur nach Abschluss von 2 Jahren tun können. Deswegen dann Taiwan.
Aha, und dem bist du auch treu geblieben, das ist so deine Heimat, so ein bisschen deine.
Warum Taiwan auch gut passte, war, dass ich in Hamburg mit den Langzeichen Chinesisch gelernt habe. Wir hatten damals einen Lehrer, der war zwar aus Peking, aber der war Professor auf der Taida in Taiwan gewesen. Und bei dem haben wir mit Langzeichen angefangen, was für mich auch der bessere Weg ist.
Genau, also Langzeichen und Kurzzeichen. Die Kurzzeichen sind eine Vereinfachung aus den 50ern in der Volksrepublik eingeführt. Kannst du dazu kurz was sagen? Genau.
Die Kurzzeichen, das sind eigentlich Schriftzeichen, die ich persönlich nicht so gern mag. Sie sind vereinfachend. Nun muss man allerdings sagen, es wurden in der chinesischen Tradition immer schon Zeichen vereinfacht geschrieben. Das ist ein Verfahren, zum Beispiel die Grasschrift, die vereinfacht auch Zeichen. Das sind sozusagen Kürzel von lang geschriebenen Zeichen. Nun hatte sich der kommunistische Staat auf seine Fahnen geschrieben, dass er insgesamt weniger Zeichen, glaube ich, auch benutzen wollte, denn das Xinhua Dazidian, das hat einen viel kleineren Zeichenkanon, als wenn man jetzt zum Beispiel in Taiwan eine...
Das hast du gerade gesagt? Das
Zeichenkanon. Aber es ist eigentlich so, wir schrieben ja früher mit der Hand oder mit einer riesengroßen chinesischen Schreibmaschine, wo dann die einzelnen Zeichen da so reinsortiert wurden.
Ja.
Dann kam ja der Computer, das ist zu Ende meines Studiums erst gewesen.
Dazu hat uns Anja Truong letztes Mal erzählt, wie sich das verändert hat für die Zeichen, ne? wie das sehr viel vereinfacht hat. Unfassbar. Im Prinzip, wie man damit schreiben kann. Ja.
Unfassbar viel vereinfacht. Und jetzt ist es ja so, man kann mit dem Computer entweder in Langzeichen schreiben oder man schreibt auch in Kurzzeichen. Und wenn man dann sich die Menge der Zeichen, die sich da in diesem Fundus bewegt, anschaut, dann sind das viel, viel mehr Langzeichen. Also da ist eine viel größere Breite. Und bei den Kurzzeichen sind es weniger. Und das kleine Xinhua-Zidian, wir hatten früher immer, also das war so eine hellblaue, gummierte Ausgabe, so groß wie ein halbes DIN A5, also ein DIN A6 Format.
Ja.
Das hatte jeder immer dabei. Das war auch in China so, das hatten alle Schüler immer in Gebrauch. Und das war jetzt nicht unbedingt...
Da sind alle Zeichen drin aufgeführt.
Da sind nicht so viele drin, ja. Aber da sind so viele drin, wie man in Volkschina braucht für den Hausbedarf sozusagen.
Aha, weil es so ist, es ist schon mit den Zeichen so mit den chinesischen, man wird nicht alle beherrschen, oder? Also man braucht, wie viele
gibt es? Man muss nicht unbedingt alle 56.000 Zeichen können, kann man auch nicht können. Aber man kann wahrscheinlich so 10.000 bis 18.000.
Okay.
So.
Das ist so der Schnitt, den man beherrscht.
Passiv kann man, also ich wahrscheinlich viel mehr.
Und die Langzeichen sind im Prinzip komplexer?
Die Langzeichen sind die Zeichen, die sozusagen kein Steno-Format sind. Ja, die Langzeichen sind die Zeichen, so wie sie ursprünglich waren, wie wir sie aus den Klassikern oder aus der chinesischen Geschichtsschreibung oder auch aus den Sutren, wie wir sie da kennen. Und dann wurde ja im kommunistischen China auf Kurzzeichen umgestellt, mit dem Effekt auch, dass die Leute die klassische Dichtung, die klassische Literatur, wie sie gedruckt war, also alle Klassiker eigentlich gar nicht lesen konnten. Die mussten dann neu aufgelegt werden, sozusagen in Kurzzeichen.
Ah, okay.
Beziehungsweise, wenn sie in Langzeichen waren, konnten die normalen Menschen mit normaler Schulbildung sie nicht lesen. Man könnte fast so sagen, dass es vielleicht gar nicht gewünscht war, die klassische Bildung zu lesen. Nicht vielleicht, sondern überhaupt nicht.
Genau, es sollte zugänglich gemacht werden. Es sollte Bildung zugänglicher gemacht werden im kommunistischen Sinn wahrscheinlich.
Nein, es sollte kommunistische Bildung zugänglich sein, aber nicht kommunistische, nämlich die traditionelle große Geschichte Chinas wurde damit zugedeckt.
Ah, okay. Ach, interessant. Und das war auch in Taiwan so? Also das war
Nein, in Taiwan blieben die Langzeichen.
Okay, und deswegen hast du angefangen, jetzt habe ich dich so weit weggeführt, angefangen mit den Langzeichen. In Taiwan blieben die Langzeichen, in der Volksrepublik die Kurzzeichen.
Ja, es ist einfach eine Tatsache, dass der heutige Chinese im Allgemeinen keine in Langzeichen gedruckten Bücher liest. Er liest die Kurzzeichenfassungen. Es sei denn, er ist aus Singapur, aus Hongkong oder aus Taiwan oder er ist ein Overseas Chinese.
Und das heißt, die Bücher, die du übersetzt, du hast ja so viele wirklich wichtige AutorInnen übersetzt, die sind aber dann alle in Kurzzeichen geschrieben.
Nein, Yem Minru oder Qiong Miaojin
alle
oder
aus
Li Ang aus Taiwan, genau.
Ja.
Oder auch die Hongkonger Autoren, die ich gemacht habe,
ja,
sind auch einige.
Wir schreiben euch alles in die Shownotes. Es ist so viel. Also ihr könnt wirklich viel lesen nach diesem Podcast. Schaut's euch an. Es lohnt sich wirklich sehr.
Die sind in Langzeichen gedruckt.
Ja.
Wenn sie jetzt zum Beispiel in der Volksrepublik auch aufgelegt werden, die Rechte in die Volksrepublik verkauft werden, dann werden sie dort in Kurzzeichenausgaben gedruckt.
Okay.
Oder zum Beispiel Mo Yan oder auch Liu Cixin mit den drei Sonnen. Das ist ja
der Science-Fiction-Roman, genau, für den du den super. Preis bekommen hast, genau. Und der sehr, sehr bekannt ist, für den du eigentlich, das ist eigentlich das, was man zu dir dazu sagen muss, ne? Dafür bist du sehr, sehr bekannt, für was diese man, Übersetzung.
Ja, was vielleicht wirklich viele Leute gelesen haben. Denn chinesische Literatur ist ja nicht unbedingt von jedem gelesen.
Nee, überhaupt nicht. Ne? Also, genau. Ich bin ganz frisch im
Richtig,
Metier.
Richtig. Also dieses von Liu Cixin, das ist ursprünglich in Kurzzeichen geschrieben, ist ein Unterhaltungsroman, also ein Science-Fiction-Roman aus der Volksrepublik. Dann Mo Yan, dieser chinesische Nobelpreisträger, wo ich mich so gefreut habe, als ich dessen Bücher übersetzt habe, dass er den Nobelpreis bekommen hat.
Ja, der Überdruss.
Der Überdruss, der Überdruss und vor allen Dingen die Frösche.
Die Frösche, genau. Wie das Blatt sich wendet.
Genau.
Sehr schöne Bücher.
Ja, und die sind in Kurzzeichen geschrieben. Mhm. Dazu muss man allerdings sagen, das hat Mo Yan mir erzählt, er schreibt seine Romane handschriftlich in Langzeichen. Und ich glaube, seine Tochter schreibt sie ab in Kurzzeichen.
Ach, interessant. Und macht es jetzt für dich einen Unterschied? Also das heißt, du übersetzt aus diesen Langzeichen und aus den Kurzzeichen. Macht es beim Übersetzen einen Unterschied für dich?
Ja, das sind jetzt die Feinheiten, aber im Grunde nicht. Es ist aber so, das muss ich bekennen, wenn ich einen Autor mache, dann kaufe ich mir, wenn da eine taiwanische oder eine Hongkonger Ausgabe ist, dann kaufe ich mir das nochmal aus Hongkong oder aus Taiwan, weil ich es in Langzeichen lese, in Papierform, weil das für mich gemütlicher und angenehmer ist. Und wenn ich das dann übersetze, dann...
Es ist ja sowieso
ins Deutsche. Man kann das umformatieren, ja. Ich formatiere es um in Langzeichen. Ich übersetze aus Langzeichen. Das ist immer schon so gewesen. Ich mache es nicht aus Kurzzeichen so gerne, weil die für mich irgendwie inhaltsloser sind. Ja, sie sind halt Kürzel.
Wie ist denn das eigentlich mit der Sprache? Also das Chinesische hat keine Flexionen und daher keine Tempi, habe ich gelesen, und nur bestimmte grammatikalische Markierungen. Das stelle ich mir jetzt fürs Übersetzen extrem. Also was ist überhaupt die Schwierigkeit beim Übersetzen aus dem Chinesischen, aus dem Hochchinesischen?
Ja, man würde jetzt, wenn man diese kurze Beschreibung, die du da gerade
so
salopp
in den Raum geschmissen hast.
Genau, dann würde man sagen, da muss man jetzt ja sehr stark unterscheiden. Im klassischen Chinesisch ist das noch ein bisschen anders. Da gibt es sehr viele so kleine Suffixe oder Füllsel, wo man dann genau weiß, wie das so zu sortieren ist und wo schon eine Struktur auch im Tempus stattfinden kann.
Ja.
Ja. Aber im normalen Hochchinesisch kann man das zwar auch nachvollziehen, und deutlich nachvollziehen, was das jetzt eventuell sein soll, was vorher kommt, was nachher kommt. Beim Chinesen ist das so, dass er diesen Roman, dieses, wie wir das so begreifen, ich lese einen Roman und der ist im Präteritum, und dass wir das sehen und uns die Grammatik sagt, so, das ist jetzt Präteritum, so ist es im Chinesischen nicht. Mhm. Der Leser liest einen Roman und er spürt, in welcher Zeit er sich befindet, aber sie wird nicht
konkret
an diese statische, an die feste Form. Die feste Form dafür existiert so dann nicht. Obwohl es deutlich ist, obwohl es auf jeden Fall in der einen oder anderen Zeit ist, angesiedelt ist, und wenn es dann mir vielleicht nicht so sich so ganz erschließt, könnte ich ja dann immer noch, soweit der Autor lebt, den auch mal fragen.
Und tust du das auch?
Sowas mache ich immer, ja.
Und das kann man auch kommunizieren, untereinander.
Naja,
also, du kannst das auch konkret fragen.
Also ich kann ihm natürlich nicht begreiflich machen, was bei uns das Präteritum ist,
ja.
oder ob es im Perfekt Plus war. Das geht nicht. Aber wenn ich mir tatsächlich nicht sicher bin, dann würde ich mir das durchaus auch mit Fragen erschließen. Das ist aber weniger der Fall. Meistens bin ich da doch schon ziemlich entschlossen, was das ist. Und das ist für mich nicht unbedingt jetzt die Hauptfrage oder das Hauptproblem.
Du hast einen der berühmtesten chinesischen Autoren, Mo Yan, übersetzt. Mhm. Ja, eben haben wir gerade gesagt, ganz viele wunderbare Bücher.
Mo Yan heißt eigentlich, das ist ein Künstlername, das heißt eigentlich sprich nicht.
Sprich nicht?
Sag nichts, genau.
Ah, jetzt bist du
Künstlername. Hat seine Mutter zu ihm gesagt, weil er immer so viel rumgeplappert hat.
Deswegen ist sein Künstlername so. Ja. Das ist interessant. Es gibt viele Künstlernamen von Autoren, oder? Es ist üblich, dass man sich ein Pseudonym nimmt, was sprechend ist.
Also man hat im Chinesischen es ist immer so gewesen, dass man einen Namen von der Familie hat.
Mhm.
Früher, ja, im klassischen China. Dass man dann einen Mannesnamen hatte, dann das sogenannte Zi, und dann später, wenn man selber mehr Erfolg hatte, hat man vielleicht noch eine Hao, also einen Style genommen, einen Künstlernamen.
Mhm.
Und die Maler zumal, aber auch die Schriftsteller, die nehmen doch gerne einen Künstlernamen.
Mhm. Spannend. Dieser Autor hat auch den Nobelpreis für Literatur 2012 bekommen. Und man kann wohl sagen, es ist der wichtigste Autor.
Einer der wichtigsten chinesischen Autoren.
Ja.
Eine Stimme Chinas, wenn man zum Beispiel den Überdruss liest, dann hat man eigentlich einen guten Überblick über die neuere chinesische Geschichte bekommen.
Auch ja.
Einen deutlich kritischen,
ja.
Der vieles hinterfragt, vor allen Dingen auch die Frösche, die sind über diese Ein-Kind-Politik.
Ja.
Der Überdruss, der fängt schon früh an.
Ja.
Und hat dann noch die gesamte Kulturrevolution drin, 50er, 60er, ja. 70er und dann nachher noch das Jahr 2000 ist auch noch mit dabei.
Genau.
Sodass man wirklich einen ziemlichen Überblick bekommt.
Genau, und gleichzeitig ist es aber wunderschöne Literatur, also man kann es einfach so lesen. Es sind ja keine Geschichtsbücher, sondern es sind ganz ja. tolle Romane mit tiefen Figuren, finde
ja,
ich.
Die einen auch wirklich erschüttern, ja.
Ja, wirklich erschüttern.
Das Kleine hier, was hier auf dem,
ja.
oben auf dem Stapel liegt.
Also wie das Blatt sich wendet.
Richtig, das heißt Bian. Ja, Bian auf Chinesisch. Bian ist, das ist so, wenn ein Mönch macht und alles ist anders.
Ach, so heißt es eigentlich auf Chinesisch.
Ja, und ich habe das mit dem Autor besprochen. Ich habe, wie das Blatt sich wendet. Bei uns ist ja auch dann... Pfiou,
wie so ein Herzstoß. Ja, genau.
Anders.
Ja.
Plötzlich war alles anders. Und dieser kleine Roman, der ist sehr autobiografisch. Ne? Das ist
ja.
Muyin. Er ist auf dem Lande aufgewachsen. Mhm. Allerdings so arm waren die Bauern nicht, sondern sie hatten schon etwas mehr.
Mhm.
Aber er hat eben diese Notzeiten so erlebt, ja?
Ja.
Beim großen Sprung und so. Die sind ja alle fast verhungert.
Ja.
Das ist das Problem
genau.
in der chinesischen Geschichte. Auch, dass es keine Liebe gibt, weil die Leute, wenn man am Verhungern ist, dann ist das nicht mehr das Thema.
Und die hat er überlebt und ist im Prinzip auch nur 4 Jahre zur Schule gegangen oder 5, ne? Also ist ganz kurz nur zur Schule gegangen.
Ja, das war ja bei vielen Chinesen so, die in dieser Zeit groß geworden sind. Die sind dann, als die Kulturrevolution war, oder viele sind ja auch, da war die Kulturrevolution fast zu Ende, aufgewachsen. Das war ja ein Chaos in den Schulen. Alles wurde umgeworfen, alles war plötzlich falsch und alles musste anders sein.
Mhm.
Und dann wurden die Schulen dicht gemacht und die Kinder wurden aufs Land verschickt und sollten eben dort mit den Bauern lernen. Moyen hat auch immer erzählt, er hat eine Zeit lang immer Tiere, Kühe gehütet oder sonst was. Und er ist zum Militär gegangen,
ja.
um sich irgendwie durchzubringen und was zu werden.
Ja.
Das war die einzige Möglichkeit.
Ja, völlig faszinierende Geschichte. Also ich meine, das kann man wirklich sehr empfehlen, dieses Buch zu lesen. Dann hat man einen wirklich sehr plastischen Eindruck von diesen Zeiten. Erzähl doch mal, also da habe ich ein bisschen Eindruck gekriegt von dieser Zeit, von diesem Autor, wie der sozialisiert worden ist, eben mit so wenig Schulbildung. Und dann spiegelt sich das in der Sprache wieder. Es muss doch wahrscheinlich...
Ich finde ja, bei Muyin spiegelt es sich auch in der Sprache wieder. Also zum Beispiel hat er zum einen viel Dialekt, dann hat er natürlich auf dem Lande, da wurde auch diese Gaumi-Lokaloper, die war sehr bekannt. Nicht unbedingt gern gesehen, aber sehr bekannt.
Mhm.
Und das ist in seinen Romanen auch verwoben. Das merkt man total.
Ja.
Also in der Sandelholzstrafe ist viel Oper drin. Und dann ist auch vor allen Dingen in den Fröschen, da ist
ja.
noch ein ganzes Schauspiel reingesteckt. Da ist sehr, sehr viel Oper drin.
Aha, okay.
Das spricht jetzt nicht unbedingt für Menschen ohne Bildung, sondern eher für welche mit. Aber es ist eben die lokale Oper.
Ja. Ja?
Nicht die Hauptstadtoper.
Ja.
Er ist sehr belesen, aber er ist sozusagen, was das Schriftstellerische angeht, ja, ist auch schon, hat schon, ich finde, man merkt es schon, dass er jetzt nicht, sagen wir mal, aus einer Schriftstellerfamilie
mhm.
kommt, die seit Generationen Schriftsteller hervorgebracht hat, sondern dass es eben so passiert ist, ja.
Ist es eine gesprochene Sprache?
Eine sehr geerdete Sprache, würde ich mal so sagen,
ja.
ja. Und auch teilweise eine sehr, sehr, sehr gesprochene Sprache. Nun muss man allerdings bei Muyin sagen, er legt sehr, sehr viel Wert darauf, dass die Dinge richtig benannt werden.
Ja.
Es sind sehr, sehr viele Anspielungen in den Texten, sehr, sehr viel Bezug auf historische Sachen. Also da gibt es schon einiges, was man sich da erschließen muss. Ja.
Ja.
Das kann man nicht einfach so Ja. Und es sind auch Bücher, die die Chinesen durchaus auch als anstrengend empfinden, da man doch ganz schön mit Wissen beworfen wird.
Ja. Ja,
sagen wir mal so.
Ja. Ja. Also auch ein kritischer Blick, ne?
Ein sehr kritischer Blick und vor allen Dingen auch ein Blick, wo zwischen den Zeilen noch viel mitzudenken ist.
Mhm. Dann, wie findest du da einen Ton für so einen Autor? Also erstens ist es ja eine wahnsinnige Verantwortung, nehme ich mal an, wenn man das Gefühl hat, es gibt ja nicht viel, was hier ankommt. Ne? Also wir haben jetzt gerade die Zahlen gesagt, es ist eine unglaubliche Fülle an Sprechern, wahrscheinlich auch eine wahnsinnige Fülle an Literatur, aber so viel kommt nicht an und jetzt kommt dieser wahnsinnig wichtige Autor hier an. Wie machst du das, den Ton zu treffen? Hast du auch Kontakt? Habt ihr Kontakt mit dem Autor?
Ich habe Kontakt mit dem Autor gehabt. Mhm. Viel, ja.
Was bedeutet das? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja,
schreibt ihr euch? Telefoniert ihr?
Telefonieren, gesprochen, gesehen.
Ah, okay.
Gefragt und so.
Also dich richtig, richtig reingefunden.
Ja, war auch bei mir zu Hause. Aha. Bei mir ist nicht jeder zu Hause, wir zu Hause. Und alles Mögliche. Also wir haben uns auch in China öfter mal getroffen. Das ist ja toll.
Das heißt, der hat sich wirklich bemüht, dass die deutsche Stimme gefunden wird. Also hat auch richtig aktiv mitgearbeitet daran.
Weiß ich nicht. Ich finde, das funktioniert eher anders. Funktioniert eher so, dass man selber als Übersetzer den Weg zu seinem Autor sucht und man lernt ihn kennen, man entwickelt ein Gespür für diesen Autor insgesamt. Mhm. Und den Roman dann zu übersetzen, das ist sowieso eine Bauchentscheidung. Es gibt ja viele verschiedene Arten zu schreiben und sich auszudrücken und die Persönlichkeit eines Menschen, die kommt natürlich in dem Stil, wie er schreibt, tritt die hervor.
Ja. Gab es bestimmte Schwierigkeiten bei Moyan?
Moyan macht so witzige Sachen. Also ich meine, ich kann ganz gut witzige Sachen übersetzen, aber es ist schon manchmal ziemlich schwierig. Und dann auch extrem viele Details, also über die Schweinezucht oder über unfassbar viele Details über Schweinefutter, also auch Waffen. Es ist also
viel Recherche drin.
Ja, unglaublich viel, also Waffenkunde.
Ja, und diese Witze, wo du sagst, man merkt es ja, da ist so ganz feiner Humor immer drin.
Das ist eine sehr große Schwierigkeit, ja. Mhm. Auch diese Redewendungen ohne Ende.
Mhm.
Das ist schon eine Schwierigkeit, ne?
Ja, genau.
Finde ich.
Ja.
Und das macht er natürlich laufend, ne?
Ja. Okay, und jetzt werden wir nochmal auf ein anderes Buch von dir eingehen, die Aufzeichnung eines Krokodils. Das fand ich ganz toll. Das ist ein queerer Roman, der ist vor 30 Jahren erschienen oder auch nicht erschienen in Taiwan. Der ist spät erschienen erst. Es ist die Geschichte von einer jungen Frau, die sich dann leider mit 26 umgebracht hat. Ja. Eine queere Frau. Finde ich, sehr berührende Bücher hat sie geschrieben und die sind jetzt, praktisch letztes Jahr hast du sie übersetzt.
Ja, die waren noch nicht auf Deutsch,
genau. Genau, die waren noch nicht auf Deutsch da, ne? Hat mich sehr beeindruckt, hat mich sehr berührt, beide. Was hast du da? Also dies ist auch ein sehr besonderes Buch mit sehr vielen Briefen drin, mit sehr vielen unterschiedlichen Schriften drin, ist mir aufgefallen.
Absolut
mit,
krass, Frau.
Ja. Ja, absolut unterschiedlichen Stilen, sehr, sehr, sehr besondere Art zu schreiben, ne? Was war da die Schwierigkeit beim Übersetzen?
Sie war schon tot. Man konnte sie nicht mehr fragen.
Man konnte sie nicht mehr fragen, natürlich.
Ja. Und dann, ja, was war die Schwierigkeit? Sie schreibt ja auch ein sehr taiwanisches Chinesisch, finde ich persönlich.
Mhm.
Das ist ihr Debüt, ne? Dieser Roman.
Ja.
Sie hat zwar vorher was Kleines noch geschrieben, aber das ist ihr Debütroman.
Ja.
Der ist natürlich auch gekennzeichnet. Der zeigt ihre Jugend. Ich finde, in diesem Roman, man merkt das schon, dass es ein jugendlicher Mensch geschrieben hat. Ne?
Ja.
Etwa auch vielleicht ein bisschen unfertig oder so.
Studentin in den 80er Jahren in Taiwan.
Genau.
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 An der Uni Taipei.
Und sie ist sehr extrem. Es war auch eine extreme Zeit, also diese Zeit da, wo das war tatsächlich so. Also diese wilden Jugendgeschichten, die waren so.
Das, wo eine queere avantgardistische Szene in Taipei erwacht ist im Prinzip, ne?
Ja,
also das waren so diese 80er Jahre in Taiwan.
Ja. Mhm.
Kommt total schön raus in dem Buch. Also das finde ich, kann man sich sehr schön reindenken in diese Zeit. Und was so, ja, Los Angeles Review of Books schreibt, literarische Qualität kommt James Joyce gleich.
Ich würde jetzt sagen, das Komplizierte an Thumajin ist auch, also ich weiß, es ist ein Buch, das rührt einen zu Tränen.
Mhm.
Es ist wirklich ein so ehrliches, absolut ehrliches Buch. über Liebe.
Ja, ja, genau.
Ein ehrliches Buch über Liebe. Und sie ist an ihrer Liebe jetzt sozusagen zugrunde gegangen. Ja. Das ist natürlich, manchmal ist es anstrengend, weil sie sich natürlich dann wieder verliert in irgendwelchen endlosen Gefühlen.
Ja, es ist halt sehr auffällig in diesem Buch. Du hast immer verschiedene, du hast verwobene Geschichten und du hast immer wieder sehr, sehr lange Liebesbriefe da drin in dem Buch. Sehr lange Liebesbriefe. War das eine Schwierigkeit? Wie übersetzt man Liebesbriefe? Das hatten wir eigentlich noch nie besprochen.
So wie sie da stehen.
Keine Schwierigkeit.
Also ich würde sagen, bei Tsumiozin, was ich anstrengend fand, das war, dass sie sich sehr gerne verliert, ja.
Das ist auch das Schöne dran.
Aber es ist eigentlich das Schöne.
Das ist das Schöne. Ich habe mich gerne mit ihr verloren.
Ja,
also ich habe so gedacht, wann darf man das, wann darf man sich verlieren? Auch in diesen 15-seitigen Liebesbriefen, wo man denkt, hä? Und gleichzeitig ist es so schön, es zieht einen so mit und man versteht die Tragik.
So ehrlich, so ein
ganz Wundermensch im Prinzip.
Ja, ganz. Immer wieder anknüpft, immer wieder nachfasst, immer wieder möchte. Und dann so verzweifelt ist.
Du wolltest im Prinzip noch ein bisschen über das im Zeichen der Jadeblüte sprechen, über die Lyrik, weil in den Büchern musst du teilweise auch Lyrik übersetzen, ne? Poesie.
Ja, das im Zeichen der Jadeblüte, das finde ich deswegen so interessant, dieses Buch, weil es ja drei Zeitalter in diesem Buch mit drin, aber es ist eben, wie gesagt, es sind viele Sprachen vorhanden.
Also drei Zeitalter, in dem es sind drei Geschichten von drei starken Frauen.
In drei verschiedenen Zeitaltern.
Genau.
Einmal die Kinderfrau, die ist dann noch in den 60er Jahren.
Die verkauft worden ist.
Ja.
Genau.
Dann ist es eine Geisha, eine chinesische Geisha, die in der Zeit unterwegs ist, in denen Taiwan ein japanisches Gesicht hatte.
Ja.
Und in denen aber dann auch die Kommunisten zugegen waren. Und das ist eine Kriegszeit. Das ist diese Zeit. Und dann noch die ganz alte Zeit, wo die Seeräuberin unterwegs war. Was ich so schillernd finde, das sind diese verschiedenen chinesischen Dialekte und Sprachen der verschiedenen Jahrhunderte.
Die in diesem Buch sich alle vereinen.
Genau. Und da gibt es also ein Taiwanisch, das wird heute zum Beispiel, das hört man nicht mehr. Und dann natürlich noch das normale taiwanische Chinesisch.
Aha.
Also das, diese Minderansprache.
Ja.
Dann noch Japanisch. Das kommt da auch drin vor.
Okay.
Also viele Namen sind auch einfach auf Japanisch. Das habe ich dann natürlich transliteriert. Das ist dann in dem Buch so drin.
Ja. Wie bist du mit den Sprachebenen umgegangen? Also wie kannst du das transferieren ins Deutsche? Solche extremen Zeitsprünge und...
Also ja, das ist dem gerecht zu werden. Das ist die wahre Herausforderung. Mhm. Und sehr schwer. Ich finde, man hat dann auch als Übersetzer meist nicht die Zeit, dem gerecht zu werden. Wenn man jetzt zum Beispiel qingzeitliches Chinesisch übersetzen will, was jetzt 200-300 Jahre alt ist. Nun hat diese Seeräuberin, das war ja keine aus dem gehobenen Milieu, das war eine Frau, die hat ein sehr rüdes Südchinesisch gesprochen.
Ja.
Ja, Minnan-Chinesisch aus der Gegend von Fuzhou.
Ja.
Und das war auch so eine sehr unabhängige Frau, eine im Geiste wahnsinnig unabhängige,
unglaubliche Frau. Ja.
Unglaublich, einfach unglaublich.
Und was gibst du ihr dann für eine Sprache im Deutschen?
Na, die hat schon ein bisschen rüder gesprochen.
Aber du gehst nicht auf Dialekte, ne? Das macht ja niemand von uns ÜbersetzerInnen. Also du gehst nicht auf konkrete Dialekte, aber du gehst auf Soziolekte dann, oder wie funktioniert
das? Ja, das habe ich versucht, ja. Mhm. Man muss sich natürlich dann hüten davor, moderne Ausdrücke zu benutzen. Das da kann man ja nicht machen, ne?
Nee, weil wir spielen in welchem Jahrhundert?
Ich glaube, das war jetzt Qianlong-Zeit. Das war dann, ja, 17. bis 18.
Ja,
Jahrhundert.
Ja, 17. bis 18. Jahrhundert, ja.
Ja, und ich glaube, das war diese Zeit, ja. Und dann diese andere Frau, diese Geisha, die hat ein sehr verfeinertes Chinesisch gesprochen.
Mhm.
Aber sie wurde ausgebildet von Lehrern mit klassischer Bildung.
Ja.
Sie hat selbst klassische Gedichte geschrieben. Aber sie hat natürlich mit ihren Schwestern, also mit den anderen Geishas, hat sie ganz normal gesprochen. Also ganz normal taiwanisches Chinesisch gesprochen.
Ja.
Aber wenn sie dann Gedichte rezitiert hat, dann waren die natürlich umso feiner. Das habe ich Das drückt sich dann einfach nur in der Sprache aus. Es ist halt eine etwas feinere Sprache.
Aber extreme Herausforderung für die Übersetzerin, ne? Also dass du sozusagen durch diese ganzen Zeiten und Sprachstile gehen musst. Sehr spannend.
Ja, und dann die andere, die Kinderfrau, das war dann eben so ein ganz normales Taiwan-Chinesisch. Also aus den 60er, 70er Jahren.
Ja, genau. Ja. Man liest es ja auch, ja. Ja. Okay, dann gehst du sozusagen daran und gibst allen ihre Sprache und versuchst sie so ein bisschen in der Zeit zu situieren und uns das mitzugeben. Aber du kannst ja nicht Taiwan-Chinesisch und Japanisch und so. Du musst ja im Deutschen sozusagen Äquivalent und Pendants finden.
Das kann man leider nicht machen, aber man kann natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel eine Lesung mit dem Autor macht, dann kann man das natürlich zweisprachig vorlesen lassen.
Ja.
Das ist dann natürlich besonders schillernd.
Ja, das stimmt. Ja.
Oder man kann, wenn man jetzt zum Beispiel das nachfolgt, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn wir dieses Buch als Hörbuch machen würden, würden wir sicherlich dann die passende Musik dazu nehmen, wie sie damals mit der Pipa gespielt hat.
Ja.
Oder auch von diesen Schallplatten, ne? Die sind ja alle noch da.
Ja. Ja, unglaublich interessant. Und ich kann euch sagen, wir reden schon viel zu lange. Also wir können gar nicht mehr weiterreden. Aber wir haben auch nur einen Bruchteil von dem jetzt besprochen, was Martina alles übersetzt hat und gemacht hat. Aber ich glaube, es gibt schon einen guten Einblick da rein, warum wir alle mal ein bisschen diese Literatur lesen sollten, glaube ich, uns mal langsam da rein vertiefen. Was ich mich gefragt habe, noch vielleicht als Abschluss, wie kommt denn die Literatur aus China zu uns? Also wir haben ja dieses Phänomen, 80% unserer Bücher werden aus dem Englischen übersetzt. Dann kommen verschiedene andere Sprachen in kleinsten Abstufungen, aber aus dem Chinesischen wird ja nun ausgesprochen wenig übersetzt ins Deutsche. Wie kommen die Bücher hier an? Gibt's Agenten? Bist du eine Agentin? Wird es von Staats wegen vorgeschlagen? Wie kommt es hier an? Was sind es für Bücher, die übersetzt werden? Wie kommen diese AutorInnen zu uns?
Ich glaube, das meiste, was wir hier bekommen an chinesischer Literatur, ist leider ursprünglich schon mal auf dem englischen Buchmarkt gewesen, denn dann trauen sich die deutschen Verlage ran.
Ach ja, klar, das kennen wir ja. Es geht alles einmal über Amerika und dann erst können wir die Dinge übersetzen.
Erst dann haben die Lektoren das Gefühl, sie sind auf der sicheren Seite. Oder die Verlage denken irgendwie, da kann doch nichts schieflaufen.
Ja.
Das ist ein sehr trauriges Verfahren.
Ja.
Finde ich eigentlich.
Ja, ja, betrifft viele Sprachen. Das betrifft, haben wir jetzt schon öfter gehabt. Das ist,
betrifft eigentlich fast jede Sprache.
Man muss etwas
schmunzeln. Dann ist es, das ist eine zweite Besonderheit oder Auffälligkeit, die auch beim Englischen oder insgesamt überhaupt immer vorhanden ist, wenn ein Buch verfilmt wurde, dann ist der Roman es wert, übersetzt zu werden.
Wie das Rote Kornfeld von Moyan. Der Film war in den 80ern schon, oder?
Ja, genau. 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 Und das ist auch zum Beispiel bei den Drei Sonnen so.
Das ist der Science-Fiction-Roman.
Genau, der wurde ja dann verfilmt.
Mhm.
Und dann haben ja noch mehr Leute ihn gelesen. Und es ist immer so, das ist ein wahnsinniger Pluspunkt.
Mhm.
Dann gibt es allerdings auch andere Wege, Literatur aus China hierher zu holen.
Mhm.
Also es gibt Scouts. Ich bin vielleicht manchmal auch ein Scout. Es gibt Scouts, die sind in China, die sehen einen Autor und die finden ihn interessant und die möchten ihn bekannt machen. Oder wie wird es zum Beispiel Moyen damals, der hatte einige Jahre, wurde nichts mehr von ihm übersetzt, nachdem dieses Rote Kornfeld ein so wahnsinniger Erfolg gewesen wäre und da einige Bücher gefolgt sind, dann war dann erstmal Schluss. Und dann war es, ich fand das, da war das 20-jährige Jubiläum des Roten Kornfelds, also das war dann 20 Jahre, da war gerade dieser Roman raus und das habe ich dann gesehen und das fand ich irgendwie sehr spannend, weil der so toll war.
Mhm.
Ja, und dann habe ich sozusagen das wieder in die deutsche Literatur hineingebracht.
Also du siehst was, du liest was und gehst zu deinen Verlagen und sagst, hey, ich habe was entdeckt, das würde sich lohnen.
Das
und weil
war,
du ja, eine bekannte Übersetzerin bist, hat deine Stimme Gewicht, dann geht das auch.
Das war jetzt ein Beispiel, wo ich etwas vorgeschlagen habe. Ich habe schon öfter mal was vorgeschlagen, was dann auch funktioniert hat. Das ist oft so gewesen, dass die Autoren früher mal was hatten. Wir hatten ja auch in China es so, es war in den 80er Jahren, war plötzlich China in aller Munde, da kam die Öffnung, dann wurden viele Autoren übersetzt, Autoren wurden eingeladen, China durfte wieder viel mit dem Westen zusammen machen und da gab es dann natürlich einen Austausch. Da wurde viel übersetzt. Dann gab es wieder eine Zeit, wo es nicht mehr so toll war. Dann wurde wieder, das haben wir jetzt auch, weniger übersetzt.
Mhm. Eigentlich schade.
Eigentlich schade. Es ist aber so, dass China inzwischen schon eine gewichtige Stimme ist. Mhm. Und es ist eine, finde ich, schon mehr Präsenz jetzt da, als es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren war.
Mhm.
Ja. Ja. Auch sind wir in den letzten Jahren doch ein bisschen vorangekommen, was Klassikerübersetzungen anbelangt.
Ja.
Und da gibt es natürlich noch Unmengen, was zu übersetzen ist.
Ja. Und dass du jetzt mehr aus Taiwan übersetzt, hat das einen Grund, also dass mehr und mehr Bücher aus Taiwan kommen und weniger aus der Volksrepublik China?
Früher war es ganz verbreitet, dass die deutschen Verlage gerne aus dem großen China, das mit uns so viele geschäftliche Verbindungen hat etc., was übersetzt haben. Und wenn man dann einen taiwanischen Autor vorstellte, dann wollten sie das nicht, weil das alles unbekannt war. Da wussten die Leute noch nicht mal, ja, also wenn sie noch Taiwan mit Thailand verwechseln. Also so etwas. Jetzt ist es, hat sich das umgedreht. Jetzt wollen die Leute... Man merkt es ja auch bei uns in der Tagespolitik. Alle wollen mehr von Taiwan und von Hongkong erfahren.
Mhm.
Und die Verlage ziehen so ein bisschen nach. Die sind also etwas zugänglicher geworden.
Mhm. Also sozusagen angelehnt an die politische Entwicklung ist das so.
Genau.
Martina, ich glaube, du hast uns wirklich, wirklich viele Fenster geöffnet, durch die wir jetzt mal gucken können.
Ich hoffe.
Ja, wirklich. Und wir packen euch jetzt alle Bücher in die Shownotes. Was würdest du denn jetzt den Hörerinnen mit auf den Weg geben? Was ist jetzt das Buch, mit dem wir anfangen?
Wenn Sie jetzt anfangen, sich mit chinesischer Literatur zu beschäftigen und wirklich noch nie was Chinesisches gelesen haben, Sie könnten zum Beispiel auch die kleine chinesische Literaturgeschichte. Ich habe von Sabina Knight mal bei Reklam erschienen ein Buch übersetzt.
Ja.
Das gibt einen kurzen, wunderbaren Abriss. Das ist ein schmales Buch.
Über die kleine chinesische Literaturgeschichte.
Wer sich nie mit chinesischer Literatur befasst hat und das gerne machen möchte, der kann das zum Beispiel sehr gut erstmal lesen.
Gut, super. Ja. Das machen wir.
Genau. Und dann kann man, wenn man richtig mal, man möchte ja dann vielleicht einen großen Namen, dann liest man nur einmal Murjen, wie das Blatt sich wendet. Und dann, wenn man Lust hat, richtig was über taiwanische Geschichte noch zu lesen, dann sollte man Yan Mingzhu lesen.
Gut, super Martina, vielen Dank. Jetzt wisst ihr da draußen auch, was ich gemacht habe die letzten zwei Wochen, weil genau das alles hat Martina mir geschickt und schicken lassen in großen Bücherbergen chinesischer Literatur. Aber es war mir eine große Freude und es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht, die Bücher zu lesen und mit dir zu sprechen.
Danke.
Vielen Dank und danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und dann bis zum nächsten Mal.
Wij willen vertalen. Wij willen open.
И, por supuesto, hablar de la traducción. Переводчица, переводчик, переводчик. Ты переводчица?